Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Alexander Van der Bellen hat die Bundespräsidentenwahl in Österreich gewonnen. Auf den früheren Grünen-Chef entfielen 50,3% der Stimmen. Er setzte sich gegen den Rechtspopulisten Hofer von der FPÖ durch. Die beiden hatten sich bis zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Erst die Auszählung der Briefwahlstimmen brachte die Entscheidung. In seiner ersten Rede nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses kündigte Van der Bellen an, er wolle das gespaltene Land einen.
Applaus für Alexander Van der Bellen bei seinem ersten Auftritt nach der Wahl im Garten des Palais Schönburg in Wien. Seine Unterstützer ließen ihn minutenlang hochleben.
Österreich hat bewegte Stunden hinter sich. Diese Wahl hat wohl niemanden in Österreich unberührt gelassen. Das Ergebnis ist eine umso größere Verantwortung.
Es war genau 16.43 Uhr, als der österreichische Innenminister vor die Presse trat. Ohne die sonst üblichen Floskeln vermeldete er die lange erwartete Entscheidung.
Auf Dr. Alexander Van der Bellen entfallen 2.254.484 Stimmen. Das entspricht einem Prozentausmaß von 50,3%.
Mit rund 31.000 Stimmen Vorsprung hat der 72-jährige Wirtschaftsprofessor und ehemalige Grünen-Chef gewonnen. Abschluss eines Wahlkrimis wie in Österreich noch nicht erlebt hat. Immer wieder drehten sich die Hochrechnungen, sahen zu Beginn noch den Kandidaten der FPÖ vorne. Am Ende waren die Briefwähler entscheidend. Sie konnten erst heute vollständig ausgezählt werden. Der Bundespräsident muss in Österreich den Bundeskanzler vereidigen und entlassen und ist im Krisenfall Oberbefehlshaber der Streitkräfte.
Die wichtigste Aufgabe des Bundespräsidenten ist es nun, Gräben zu überbrücken. Auch wenn 50% der Menschen FPÖ gewählt haben, sind nicht alle von ihnen Rechtspopulisten. Vor allem Frustwähler und Wutbürger haben sich diesmal auf die Seite der FPÖ geschlagen. Sie erwarten von der Politik, dass sie sich ernsthaft um ihre Sorgen und Probleme kümmert, was die Integration von Flüchtlingen anbelangt.
Ein positives Echo hat der Wahlsieg Van der Bellens in Deutschland und anderen EU-Ländern. Der französische Präsident Hollande und Premier Valls äußerten sich erfreut über die bevorstehende Zusammenarbeit. Bundespräsident Gauck nannte Van der Bellen einen überzeugten Europäer, der sich für eine starke EU einsetzen wolle. Auch Vertreter der Bundestagsparteien zeigten sich erleichtert darüber, dass sich der Rechtspopulist Hofer nicht durchsetzen konnte.
Eigentlich haben die Berliner Grünen allen Grund, sich über das Wahlergebnis in Österreich zu freuen. Doch nach der Zitterpartie findet die Parteiführung auch im Jubel vor allem mahnende Worte.
Rechtspopulisten macht man nicht dadurch klein, indem man die Rechtspopulisten kopiert. Da empfehle ich dringend eine Brandmauer von allen demokratischen Parteien und die Zusammenarbeit.
Bundespräsident Gauck hebt in seinem Glückwunsch an den neuen Amtskollegen vor allem dessen proeuropäische Haltung hervor. Die ist auch für die CDU ein Grund, sich über den Sieg des grünen Kandidaten zu freuen.
Man kann mit einer klaren Haltung, mit einer klaren Position für Europa heute auch Wahlen gewinnen. Auch wenn es knapp war, fällt vielen der Stein der Erleichterung vom Herzen.
Aufatmen auch bei der SPD. Dort weiß man freilich auch, dass der Schlingerkurs der Genossen in Wien Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten gegossen hat.
Überall in Europa muss dieser Warnschuss gehört werden. Jetzt müssen wir mit einer überzeugenden Flüchtlings- und Integrationspolitik den Vormarsch der Populisten stoppen.
Die Linke nennt das starke Abschneiden des FPÖ-Kandidaten Hofer eine schallende Ohrfeige für alle etablierten Parteien, auch jenseits der Grenzen Österreichs. Europa sei heute mit einem blauen Auge davongekommen, heißt es unisono von der Linken bis zur Union. Doch der Wahlausgang wird vor allem bei der Union und der SPD auch als Weckruf verstanden. Denn ihre einst übermächtigen Schwesterparteien in Österreich haben bei dieser Wahl nur noch eine Nebenrolle gespielt. Und manche befürchten, dass auch auf Deutschland irgendwann österreichische Verhältnisse zukommen könnten.
Über die Wahl in Österreich haben wir auch mit einem Politikwissenschaftler gesprochen. Das Interview finden Sie auf tagesschau.de. Ohne Annäherung ist ein Gespräch von Kanzlerin Merkel mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zur Lage in der Türkei und zum Flüchtlingsabkommen geblieben. Erdogan habe sein Nein zur Änderung der Antiterrorgesetze erneuert, sagte Merkel nach dem Treffen in Istanbul. Deshalb sei die geplante Visafreiheit für Türken in der EU zum 1. Juli derzeit nicht haltbar. Dennoch habe sie den Eindruck, dass der Flüchtlingspakt in beiderseitigem Interesse sei.
Zumindest für deutsche Medien der Höhepunkt des Besuchs von Kanzlerin Merkel beim UN-Nothilfegipfel. Die Begegnung mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Zum fünften Mal innerhalb gut eines halben Jahres sieht man sich. Beinahe täglich kann man übereinander lesen und hören. Die beiden Politiker, sie sind durch das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen zu einer Art Schicksalsgemeinschaft geworden. Seit fast einem Vierteljahr hindert die Türkei, wie vereinbart, Flüchtlinge weitgehend daran, über die Ägäis nach Griechenland überzusetzen. Auch nimmt sie im Rahmen der Rückführung Flüchtlinge zurück. Im Gegenzug will die Türkei vor allem die zugesagte Visafreiheit für ihre Bürger. Dazu aber passt aus Sicht der EU nicht die Aufhebung der Immunität von rund einem Viertel der Abgeordneten, wie erst am Freitag beschlossen. Auch die Verurteilung von Journalisten, wie erst vor ein paar Tagen im Fall des Cumhuriyet-Chefredakteurs Can Dündar geschehen, ist für die EU nicht hinnehmbar. Hauptstreitpunkt aber sind die türkischen Antiterrorgesetze, die aus Sicht der EU mit einer Visafreiheit nicht vereinbar sind. Zweifel und Kritik an Flüchtlingsabkommen und Visafreiheit, auch nach dem heutigen Gespräch der Kanzlerin mit Erdogan, werden sie wohl bleiben.
Wir haben sehr offen über diese Fragen gesprochen. Als Resümee kann ich sagen, es bleiben Fragen in dieser Hinsicht offen und wir werden die weitere Entwicklung sehr genau beobachten müssen.
Kanzlerin Merkel, das wurde heute deutlich, ringt um das Flüchtlingsabkommen. Jetzt aber könnte es sich als Fehler erweisen, dass darin einerseits der Umgang mit Flüchtlingen und andererseits die Visafreiheit für türkische Bürger fest aneinander gekoppelt wurde.
Anlass des Treffens in Istanbul war der erste Weltnothilfegipfel der Vereinten Nationen, der heute in der Metropole begonnen hat. Ziel der internationalen Beratungen ist eine bessere Versorgung von Menschen in Krisengebieten. Nach Schätzungen sind das weltweit 125 Millionen Betroffene. Die UN sprechen von der größten humanitären Katastrophe seit Jahrzehnten. Kanzlerin Merkel forderte einen globalen Konsens, um Hilfe für Betroffene reibungsloser zu verzahnen.
Sie treffen sich zum Familienfoto. Staats- und Regierungschefs sowie Regierungsvertreter aus 180 Ländern sind der Einladung von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon nach Istanbul gefolgt. Sie wollen neue Regeln aufstellen, wie die Staatengemeinschaft künftig besser mit Konflikten, Krisen, Katastrophen und den Folgen für die Menschen umgehen kann.
Wir dürfen nicht von Ereignis zu Ereignis, von Katastrophe zu Katastrophe arbeiten, sondern wir brauchen ein in sich geschlossenes System von humanitärer Hilfe.
Wir müssen mehr tun, um Konflikte zu vermeiden, die mehr als 80% der Hilfsgelder aufzehren. Dafür brauchen wir einen stärkeren politischen Willen, Führungskraft und Ausdauer. Rund 10 Millionen Menschen sind allein rund um die Konflikte in Syrien und im Irak auf der Flucht. Etwa 3 Millionen leben in der Türkei in Flüchtlingslagern wie hier in Nisip.
Investieren wir nicht hier, die Europäische Union, kommen die Menschen zwangsläufig zu uns. Denn 90% der Flüchtlinge sind noch hier in der Region in und um Syrien und in der Türkei.
Für viele Gipfelteilnehmer steht fest, die Flüchtlinge brauchen nicht nur Lebensmittel und ein Dach über dem Kopf, sondern auch medizinische Versorgung, Arbeit und Bildung für die Kinder.
Ein Gespräch zwischen dem Zentralrat der Muslime und der AfD-Spitze ist heute ohne Annäherung geblieben. Das Treffen wurde nach rund einer Stunde von der AfD abgebrochen. Die Parteivorsitzende Petri erklärte, ein sachlicher Dialog sei nicht möglich gewesen. Der Vorsitzende des Zentralrats Masiek warf der AfD vor, sie habe ihre grundgesetzwidrigen Positionen nicht aufgeben wollen.
Zu ihren Erwartungen vorab kein Kommentar. Dabei dürfte AfD-Chefin Petri geahnt haben, dass es keine Annäherung geben wird zwischen ihrer Partei und dem Zentralrat der Muslime. Man trifft sich auf neutralem Boden in einem Berliner Hotel, die AfD demonstrativ gesprächsbereit.
Ich sehe das erstmal dialogbereit, entspannt.
Tatsächlich aber gab es wochenlang Gezerre um das Treffen. So ist die Aufmerksamkeit der Medien garantiert. Jeder will ein Bild erhaschen. Hinter verschlossenen Türen herrscht dann offenbar schlechte Stimmung. Die AfD will etwa Minarett und Muezzinruf verbieten und auch das Tragen des Kopftuchs einschränken. Der Zentralrat hält das für verfassungswidrig. Eine Stunde später der Eklat, die AfD lässt das Gespräch platzen. Getrennt voneinander gibt man der Gegenseite die Schuld. Der Zentralrat bekräftigt,
dass das nach unserer Meinung uns an den dunkelsten Zeit unserer alten Geschichte erinnert. Und wir haben die AfD aufgefordert, diese Art des Denkens und des Handelns zurückzunehmen.
Die AfD denkt nicht daran. Sie fordert vom Zentralrat Äußerungen zurückzunehmen, die sie in die Nähe von Hitlers NSDAP rückten.
Dazu war man aber nicht bereit. Und man hat von uns verlangt, ein demokratisch beschlossenes Parteiprogramm hier in diesem Gespräch zurückzunehmen, indem man eine schlichte Verfassungswidrigkeit dem Programm und damit auch der Alternative für Deutschland unterstellt hat.
Mit dem Gesprächsabbruch dürfte die AfD im Sinne ihrer Anhänger gehandelt haben. Es ging hier heute anscheinend eher um Konfrontation und nicht um Dialog.
Bundespräsident Gauck hat eine offene Auseinandersetzung über die großen aktuellen Streitfragen angemahnt. Bei einer Rede vor mehr als 700 Kommunalpolitikern sagte er, Kontroversen seien kein lästiges Übel, sondern notwendige Voraussetzung für das Gelingen von Demokratie. Zugleich warnte er vor einer Radikalisierung der Gesellschaft. Mit Verfassungsfeinden gebe es keine gemeinsame Gesprächsgrundlage. Gauck äußerte sich anlässlich des Tags des Grundgesetzes, das vor 67 Jahren veröffentlicht wurde.
In Berlin hat Bundesinnenminister de Maizière die aktuelle Kriminalstatistik vorgestellt. Angesichts des starken Anstiegs politisch motivierter Straf- und Gewalttaten sprach er von einer bedrohlichen gesellschaftlichen Entwicklung. So ist die Zahl der Gewaltdelikte laut Statistik im vergangenen Jahr um mehr als 30% gestiegen. Vor allem gab es deutlich mehr rechtsmotivierte Taten.
Februar 2016. Ein Brandanschlag gegen eine Asylunterkunft im sächsischen Bautzen. Allein in diesem Jahr gab es in den ersten drei Monaten 347 Angriffe auf Flüchtlingsheime. Es sind die politisch motivierten Straftaten, die laut Statistik am stärksten zugenommen haben. Hass und Gewalt, Anlass zur Sorge, so der Bundesinnenminister.
Die Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und Flüchtlinge haben sich verfünffacht im vergangenen Jahr. Auch das hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Darunter befinden sich drei versuchte Tötungsdelikte.
Insgesamt wurden 2015 1.485 rechte Gewalttaten registriert. Das ist eine Zunahme von 44,3%. Auch linke Gewalttaten haben zugenommen auf 2.246, ein Anstieg von 34,9%. Sorge bereite ihm aber auch der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger. Hier gab es einen Anstieg von 12,8% im Vergleich zum Vorjahr. Insbesondere bei den zunehmenden Wohnungseinbrüchen seien es organisierte Banden aus Südost- und Osteuropa, die Polizeigewerkschaft fordert.
Nicht nur mehr Personal einzusetzen, sondern auch die Kommunikation zwischen den Bundesländern und auch international zwischen den verschiedenen Staaten zu verbessern.
Eine bessere Zusammenarbeit und mehr Videoüberwachung etwa, so hieß es heute, sollen bei der Innenministerkonferenz im Juni besprochen werden. Die Aufklärungsquote bei den Wohnungseinbrüchen ist auf jeden Fall gering. Sie liegt bei 14%.
Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer hat ein konkretes Angebot für den Kauf des US-Saatgutherstellers Monsanto vorgelegt. Der Leverkusener Konzern will umgerechnet rund 55 Milliarden Euro investieren. Bayer könnte damit zum weltgrößten Agrarchemiehersteller aufsteigen. Monsanto ist unter anderem Hersteller des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat. Kritiker werfen dem Unternehmen zudem vor, mit genverändertem Saatgut Ökosysteme zu gefährden.
Eine Serie von Anschlägen hat die syrische Küstenregion erschüttert. Laut der oppositionsnahen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sollen dabei mindestens 145 Menschen getötet worden sein. Staatsmedien sprechen von 78 Getöteten. Im Internet kursiert ein Bekennerschreiben der Terrormiliz Islamischer Staat. Demnach richten sich die Anschläge gegen die Religionsgemeinschaft der Alawiten, zu der auch Präsident Assad gehört.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 24. Mai.
Über Deutschland liegt eine Luftmassengrenze, an der mit unwetterartigen Regenfällen und regionalen Überschwemmungen gerechnet werden muss. Diese teilweise gewittrigen Regenfälle breiten sich heute Nacht vom Osten bis in die Mitte aus. Auch im Süden kann es kräftig regnen. Morgen im Nordosten zeitweise freundlich, sonst viele Wolken und der kräftige Regen aus der Mitte zieht nach Westen. Auch im Süden regnet es weiter. Im Nordosten später zum Teil heftige Gewitter. Am Alpenrand heute Nacht 4, an der Spree bis 16 Grad. Morgen 10 Grad im Westerwald bis 28 Grad an der Oder. Am Mittwoch im Norden und Osten Schauer oder Gewitter, sonst recht freundlich. Donnerstag und Freitag teils Sonne, teils Wolken mit Schauern oder Gewittern. Im Südwesten wird die 30-Grad-Marke angesteuert.
Gegen 21.20 Uhr meldet sich Thomas Roth mit einer Kurzausgabe der Tagesthemen in der Halbzeitpause des Bundesliga-Relegationsrückspiels Nürnberg gegen Frankfurt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.